Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. And they get another possession. He threw up a shot. Oh! I can't believe it went in! Curry from half court. Oh! He puts it in at the buzzer!
Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur neuen Folge des NBA-Podcasts hier Swish. Heute beschäftigen wir uns am Anfang vor allem mit dem Playoff-Rennen in beiden Conferences. Anschließend gucken wir uns noch die Phoenix Suns an. Haben sie Titelchancen? Wie weit geht es in die Playoffs? Das alles und noch mehr in dieser Folge. Also viel Spaß beim Hören.
Hier ist Swish.
Wir starten mit diesem kleinen Wochenrückblick, der eigentlich wenig Wochenrückblick ist, sondern wirklich mehr so ein bisschen Kampf um die Playoffs. Die Nets und die Jazz bleiben weiter vorn in den Conferences. Beide haben aus den letzten 10 Spielen jeweils 8 gewonnen und marschieren vorne weg. Aber auch die Clippers und die Suns stehen mit 8:2 in den letzten 10 auf den Rängen 2 und 3 im Westen. Die Nuggets auf Rang 4 stehen sogar 9:1. Es bahnt sich ein unglaublich spannendes Rennen um die Platzierungen im Westen an. Doch das eben nicht nur um die vorderen, sondern auch um die hinteren Plätze, und zwar die Plätze 8 bis 12, denn die sind auch hart umkämpft. Die Grizzlies stehen aktuell auf Rang 8, haben die beste Ausgangsposition und stehen 26:24 und sind damit das einzige Team dieser 5 Teams, die einen positiven Rekord haben. Die Mavs auf Rang 7 werden sie wohl aber nicht mehr einholen, die richten ihren Blick eher nach oben und schielen auf die Blazers auf Rang 6 und die Lakers auf Rang 5 über ihn. Und die Mavericks stehen aktuell 7:3 aus den letzten 10, die Blazers eben nur 5:5 und die Lakers immer noch ohne LeBron und Davis sogar nur 4:6. Auf den Plätzen 9 bis 12 stehen die Spurs, Warriors, Pelicans und Kings und alle Records sind ziemlich dicht beieinander. Sowohl die Spurs als auch die Kings haben dabei jeweils ihre letzten 5 Spiele allesamt verloren. Aber aus den letzten 10 Spielen haben die beiden höher platzierten Teams, also die Warriors und die Spurs, jeweils einen Rekord von 2:8. Die Pelicans und die Kings stehen dabei jeweils immerhin 5:5 und machen damit ordentlich Boden gut. Im Osten scheinen die ersten 3 Plätze dabei bereits vergeben zu sein. An die Nets, die 76ers und die Bucks, die haben schon einen gehörigen Vorsprung auf die Plätze hinter sich. Die Frage ist nur, gewinnen die Nets oder die 76ers den Osten? Die Nets sind aktuell ein bisschen besser in Form und jetzt ist auch noch Kevin Durant wieder zurück. Die bessere Ausgangsposition haben also die Nets. Auch wenn natürlich Joel Embiid bei Philly ebenfalls nach einer Verletzung wieder zurückgekehrt ist. Auch da geht es so ein bisschen heiß her, was so die Playoff-Ränge angeht. Aber die Plätze 4 bis 9 kristallisieren sich ein wenig heraus. Die Hornets, Hawks, Heat, Celtics und Pacers haben zwar alle so einen ähnlichen Rekord und alle dicht beisammen, aber die Pacers haben immerhin schon einen kleinen Vorsprung auf die Bulls auf dem 10. Rang. Diese wiederum haben einen ordentlichen Vorsprung auf die Raptors, Cavaliers und Wizards direkt dahinter. Die ersten 10 Plätze sind also schon so ein kleines bisschen vorentschieden und damit scheinen für alle der 10 Teams zumindest die Teilnahme am Play-In-Tournament gesichert zu sein. Nur die Bulls sind eben noch so ein kleines Fragezeichen, denn auch sie stehen wie die Raptors nur 3:7 aus den letzten 10. Die Cavs und die Wizards hinter diesen beiden Teams machen allerdings mit 4:6 auch nicht wirklich Druck, auch wenn beide Teams jeweils immerhin die letzten beiden Spiele gewonnen haben. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die Win- und die Losing-Streaks in der Liga. Die längste Win-Streak haben eben derweil die Denver Nuggets, die jetzt die letzten 8 Spiele alle für sich entscheiden konnten und jetzt eben so absolut auf dem Vormarsch jetzt gerade nochmal mit sind. Ansonsten haben die San Antonio Spurs, die Sacramento Kings und die Oklahoma City Thunder bereits 5 in Folge verloren. Auch die Los Angeles Clippers übrigens auf Rang 3 haben die letzten 4 nochmal mit gewonnen. Auch die schielen nochmal so ein bisschen nach oben in Richtung Phoenix Suns, haben 3 Niederlagen mehr, allerdings eben auch 3 Spiele weniger. Das heißt also, gerade da kann vielleicht nochmal was mitgehen, aber dann müssten die Suns jetzt quasi alle ihre 3 Spiele jetzt gerade nochmal mit verlieren. Mal schauen, was da noch so bei rauskommt. Im Osten ist es tatsächlich alles sogar relativ wenig, sage ich mal in Anführungsstrichen, was die Winning Streaks angeht. Da ist nämlich das Maximum 2 Spiele in Folge und das sind eben einige Teams, die Nets, die Hornets, die Celtics, die Pacers und dann noch die Cavs und die Wizards. verloren oder Losing Streaks haben auch genau zwei Teams, so eine etwas längere, und zwar die Orlando Magic auf Rang Nummer 14 und die Milwaukee Bucks auf Rang Nummer 3, die jetzt so ein bisschen trotzdem nachlassen gerade. Also aus den letzten 10, 4 und 6 ist jetzt nicht so wirklich doll, also sie machen aber keinen Druck wirklich noch mehr nach oben, also sie werden den Osten höchstwahrscheinlich nicht mehr gewinnen. Die Hornets stehen allerdings mit 27 zu 24 noch einiges hinter den Bucks, und zwar insgesamt 4,5 Spiele. Ich bezweifle, dass sie das nochmal aufholen. Jetzt gibt es noch ein paar kleine News zu Spielern in der letzten Woche. Und zwar haben erstmal Isaiah Thomas und DeMarcus Cousins einen 10-Tages-Vertrag bekommen. Thomas bei den Pelicans und DeMarcus Cousins bei den Clippers. Beide haben jetzt immerhin schon zwei Spiele absolviert. Thomas hat dabei jeweils schon 22 Minuten gespielt und 10,5 Punkte sowie 2,5 Assists aufgelegt. Sein Wurf wirkt aber noch ein bisschen eingerostet, mit 32% aus dem Feld und 25% von der Dreierlinie macht mal erstmal keinem eine Angst. Aber es waren eben auch seine ersten beiden Spiele und ich traue ihm durchaus bei den Pels eine gute Rolle als Bankscorer zu, wenn sie eben sich jetzt gerade dazu entschließen, ihn nochmal länger zu verpflichten. Auch DeMarcus Cousins hat bislang diese zwei Spiele absolviert für die Clippers, kam da aber eben nur auf 6,5 Minuten im Schnitt. Immerhin lag er da bei 5 Punkten und 3 Rebounds. Im Topspiel gegen die Phoenix Suns kam er allerdings gar nicht zum Einsatz. Und dass er trotz der Verletzung von Serge Ibaka so wenig spielt, lässt mich ehrlich gesagt nur wenig hoffen für ihn. Zum langsamen Heranführen scheint ein 10-Tages-Vertrag einfach ein wenig zu kurz. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er nach Ablauf dieses kurzen Vertrags denselben nochmal bekommt, um sich zu zeigen, also quasi zwei 10-Tages-Verträge in Folge. Ob er diese Chance dann nutzen kann, wird man sehen müssen. Wie gesagt, mich macht das irgendwie ein bisschen skeptisch, dass er jetzt ja so wenig Minuten spielt und das, obwohl jetzt gerade eben schon der wichtigste oder zumindest einer der wichtigsten Big Men in Serge Ibaka ausfällt. Ansonsten scored in der letzten Nacht noch Jason Tatum sein Career High, und zwar 53 Punkte im Overtime-Sieg gegen die Timberwolves. Auch Trae Young und Zach LaVine lieferten sich im Spiel ihrer jeweiligen Franchises der Hawks und der Bulls ein extrem starkes Duell. Young legte 42 Punkte, 8 Rebounds und 9 Assists auf. LaVine holte sogar noch mehr Punkte, nämlich insgesamt 50, dieselbe Anzahl an Rebounds, also 8, aber nur in Anführungsstrichen 5 Assists. Der Sieg ging aber am Ende mit 12 an die Hawks. Und dann kommen wir jetzt schon zum Hauptthema der Folge. Sind die Phoenix Suns ein Titelkandidat und wie weit kann es wirklich für die Phoenix Suns gehen? Zuerst mal muss man natürlich sagen, dass die Phoenix Suns eine starke Saison spielen. Sie sind Platz 2 im Osten und das völlig verdient. Nach einem 8:8 Start, der so ein kleines bisschen holprig war, stehen sie danach 28:7 aus den letzten 35 Spielen. Das ist überragend. Sie haben einfach ein gut zusammengestelltes Roster, sind sehr, sehr vielseitig und haben eine gute Mischung aus Alt und Jung sowie gute Transfers vor der Saison getätigt und mit Torrey Craig sogar nochmal in der Saison sich einen richtig, richtig guten Ergänzungsspieler nochmal mit dazugeholt. Die Suns sind aktuell die positive Überraschung der aktuellen NBA-Saison. Aber wie weit kann es in den Playoffs gehen? Dafür gucken wir uns erstmal den Spielstil der Phoenix Suns an. Zuerst mal spielen die Phoenix Suns die fünft langsamste Pace der Liga und das liegt an genau einem Mann, Chris Paul. Er liest das Spiel, er liest die Situation und er hat das Spiel einfach immer unter Kontrolle. Die Suns haben aktuell das siebtbeste Offensivrating und sogar das fünftbeste Defensivrating der Liga. Vor allem fällt auf, dass die Suns dem Gegner ihr Spiel aufdrücken und offensiv die richtigen Würfe nehmen. Obwohl sie nur die 20 meisten Würfe nehmen, insgesamt in der gesamten Liga treffen sie die viertmeisten. Die 48,9%ige Field-Goal-Quote ist dabei die drittbeste der gesamten Liga. Zudem haben sie noch die zweitbeste Quote aus dem Zweierbereich, auch hier nochmal Props an Chris Paul, und die drittbeste Freiwurfquote, auch wenn sie in der gesamten Liga die zweitwenigsten pro Spiel ziehen, da ist also auf jeden Fall noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Auch ihren Dreier treffen sie übrigens sehr konstant und haben da die neuntbeste Quote. Insgesamt im Vergleich zu ihrem Gegner nehmen sie etwas mehr Würfe und etwas mehr Dreier als ihre Gegner und treffen sie dabei wesentlich besser, jeweils zu etwa 3%. Also sie haben eine 3% bessere Field Goal und Dreierquote als ihre Gegner und nehmen eben sogar noch ein bisschen mehr, also unter einem im Schnitt, aber schon eben ein bisschen mehr. Zudem ist ihr Defensiv-Rebounding auf 100 Ballbesitze gesehen überdurchschnittlich. Sie lassen sehr, sehr wenig zweite Chancen zu. Ihr Offensiv-Rebounding ist zwar relativ schwach, aber da steckt eben eine kleine Methode hinter. Der Coach Monty Williams verlangt von seinen Spielern nach Fehlwürfen schnell zurückzulaufen, um den Fastbreak des Gegners zu unterbinden und den Gegner in die Half-Court-Offense zu bringen. Da die Suns viele gute Verteidiger haben, kommen die Gegner nur schwer in einen Rhythmus und es wird immer schwerer, gegen dieses Team zu punkten. Und das ist eben ein extrem, extrem wichtiger Punkt. Sie verhindern einfach, dass die Gegner leichte Punkte am Korb bekommen, weil sie einfach in der Transition erfolgreich sein sind. Das unterbinden die Suns einfach dann direkt. Alle außer meistens so DeAndre Ayton, der versucht ab und zu nochmal einen Offensiv-Rebound zu holen. Wenn er ihn kriegt, ist natürlich nice, dann bleiben die Suns einfach gleich mit vorne. Wenn er ihn nicht bekommt, dann sind einfach alle anderen schon hinten und der gegnerische Center steht natürlich auch noch in der Zone nochmal mit rum. Dementsprechend haben sie dann auch keinen Nachteil und sie unterbinden einfach, dass der Gegner Tempo machen kann und dementsprechend drücken sie ihn einfach dann diesen Spielstil, dieses langsame Spiel einfach nochmal mit auf. Das sieht man übrigens auch generell nochmal an den Assist-Zahlen. Die Suns sind dort ligaweit auf Rang 3 und lassen aber selbst die wenigsten Assists gegen sich zu. Sie stellen die Gegner extrem gut zu und erlauben eben sehr, sehr wenig Cuts, Backdoor-Cuts etc. Also sie machen es dem Gegner sehr, sehr schwer. Nur die Steal- und Blockzahlen noch lassen noch zu wünschen übrig. Trotz der vielen Assists übrigens haben die Suns die sechst wenigsten Ballverluste. Das ist extrem, extrem stark. Bei Steals und Blocks hatte ich gerade schon gesagt, das sieht jetzt nicht so doll aus. Auf 100 Possessions liegen die Suns in beiden Stats im unteren Liga-Drittel. Offensiv sind vor allem natürlich die beiden All-Stars, die ganzen Gestalter und der Mittelpunkt. Und das sind natürlich Devin Booker und vor allem Chris Paul. Devin Booker spielt einfach eine extrem, extrem gute Saison. 26 Punkte, 4 Rebounds, 4,5 Assists und nur sogar noch knapp ein Steal. 3,2 Turnover kommen auch nochmal mit oben drauf. Seine Wurfquoten sehen dabei wirklich extrem gut aus. 49,4%, das ist ein bisschen besser als im letzten Jahr und ist auch sein Career-High. 35,7% von draußen ist übrigens knapp über seinem Karriereschnitt. Der liegt bei 35,4%. Er hatte mal eine Saison, wo er sogar 38% getroffen hat, das war 2017-18. Aber 35,7% ist schon für die Anzahl an Dreier, nämlich fast 6, die er im Schnitt nimmt, sehr, sehr ordentlich. Zudem noch 85,7% von der Linie, das ist tatsächlich für ihn noch ein bisschen unterdurchschnittlich, da ist sein Karriereschnitt sogar bei fast 87%. In der letzten Saison hat er sogar noch ein bisschen mehr noch gezogen, diese Saison sind es 5,8, letzte Saison noch 7,3 und hat sie mit fast 92% getroffen. Man sieht vor allem, dass die Assist-Zahlen bei ihm im Vergleich zum letzten Jahr oder zu den letzten beiden Jahren runtergegangen sind. In diesem Jahr sind es eben noch 4,5 Assists, im letzten Jahr waren es noch 6,5 und davor sogar 6,8. Und das hängt natürlich mit dem Floor General zusammen, der jetzt vor dieser Saison geholt wurde, Chris Paul. 16,2 Punkte legt er auf, zudem noch 4,7 Rebounds und 8,7 Assists. Auch 1,4 Steals schnappt er sich und hat dabei nur 2,3 Turnover. Aber generell, wenn man sich einfach die Karriere des Chris Paul mal mit anguckt, sein Career High in Anführungsstrichen in Turnovern lag bei 3 und das war 2008, 2009, wo er eben als 23-Jähriger die komplette Offensive der New Orleans Hornets führen musste. Seitdem sieht das einfach extrem gut aus und jetzt eben in den letzten Jahren 2,4, 2,5, 2,3, 2,4. Das ist jetzt gerade so das, wo es sich mit einpendelt. Und dafür, dass er jetzt gerade eben 8,7 Assists spielt, ist das einfach extrem, extrem gut. Zudem trifft er übrigens noch 49% aus dem Feld. Auch das ist auf seine Karriere gesehen sehr, sehr starker Wert. Seine Karrierequote liegt bei 47% und 36,6% von draußen bei 3,7 Versuchen. Das sind übrigens seine wenigsten Versuche von draußen seit der Saison 2013-14 bei den Clippers. Damals hat er 3,4 genommen und hat sie zu 36,8% getroffen. Also auch hier ist der Mann einfach konstant. Karrierequote liegt bei 37%, diese Saison eben 36,6%. Von der Linie spielt er allerdings die beste Saison seiner Karriere, zumindest was die Quote angeht, 92,9% bei eben 2,8 Versuchen. Und bei ihm sieht man eben genau das Gegenteil. Während bei Devin Booker noch die Assists noch runtergegangen sind um genau 2, sind sie bei Chris Paul um genau 2 nach oben gegangen. Von 6,7 auf 8,7. Das zeigt einfach mal seine Rolle nochmal ein bisschen mehr. Im letzten Jahr hat er eben noch mit Dennis Schröder und Shai Gilgeous-Alexander noch zusammengespielt bei OKC, hat denen auch nochmal den Ball so ein bisschen mit überlassen. In diesem Jahr, natürlich kriegt Devin Booker auch noch so ein paar Touches und soll auch nochmal so ein bisschen Richtung Playmaking gehen, aber Chris Paul ist der Floor General und Chris Paul soll diese Offensive eben leiten, soll Pick and Roll spielen und soll eben Devin Booker und auch die anderen Spieler in gute Abschlusspositionen reinbringen. Und das schafft er einfach extrem gut. Interessant dabei übrigens, dass sich auch seine Field Goal Attempts im Vergleich zum letzten Jahr und auch dem Jahr davor fast nicht verändert haben. 12,5 dieses Jahr, 12,7 im Jahr davor, also im letzten, und 12,4 im vorletzten Jahr. Also auch da extrem, extrem konstant, und das zeigt eben, wie gut dieser Mann einfach ist, trotz seiner 35 Jahre. Zudem kommt natürlich noch seine extrem starke Defense, auch hier 1,4 Steals habe ich gerade schon mal mit erwähnt. Da sieht man allerdings, dass es jetzt in den letzten Jahren so ein kleines bisschen, jetzt könnte man drunter gehen, letztes Jahr waren es noch 1,6, im Jahr davor sogar noch 2,0. Sein Karriereschnitt an Steals pro Spiel liegt sogar bei 2,2, da hat er also so ein bisschen nochmal mit nachgelassen, aber er ist eben trotzdem noch ein sehr, sehr giftiger Verteidiger und er trash-talkt dich einfach das ganze Spiel. Also sobald du einen Wurf, glaube ich, vergibst, ist es ja wirklich einer, der sich so ein bisschen über dich lustig macht, und dann drückt er dir auf seiner Seite seinen Mitteldistanzwurf mit rein und dann kannst du dir auf jeden Fall was mit anhören. Ich finde es einfach überragend. Ich finde es einfach cool, dass er diese Emotionen einfach nur mit reinbringt, und es macht einfach nur Spaß, ihm zuzugucken, sowohl in der Offense als auch in der Defense und erst recht bei seinem ganzen Trash-Talking. Ich weiß nicht, ob ihr diese Situation jetzt gerade erst gesehen habt, als die Phoenix Suns übrigens das beste Team der NBA, zumindest was den Rekord angeht, die Utah Jazz geschlagen haben. Donovan Mitchell lässt einen Klatschfreiwurf liegen, also von den Utah Jazz natürlich, und Chris Paul geht einfach hin und will ihm einfach mal einen High Five geben. Mitchell fand es nicht so wirklich lustig, ich schon, ich fand es ziemlich geil. Die Suns haben das Spiel dann sogar gewonnen und mussten aber dann in der darauffolgenden Nacht direkt wieder gegen die Clippers spielen und haben das sogar sehr, sehr lange noch mit knapp gehalten, haben es dann aber doch knapp verloren. An dem nächsten Spieler, über den wir jetzt natürlich gerade reden, lag es allerdings nicht, denn der hat gegen die Clippers extrem gut gespielt. DeAndre Ayton, immer noch ein sehr, sehr junger Center, darf man nicht vergessen, 22 Jahre alt, erster Pick 2018 gewesen. Man sieht auch hier, dass Chris Paul einfach gerade mit da ist, denn er nimmt wesentlich weniger Würfe als in den letzten Jahren. 14,9 Würfe waren es noch im letzten Jahr und in seiner Rookie-Saison 12,3. Aktuell sind es nur 10,5. Und dementsprechend scoret er jetzt auch die wenigsten Punkte seiner Karriere mit 14,9. Sein Rebounding ist allerdings im Vergleich zumindest zu seiner Rookie-Saison nach oben gegangen, 10,8. Im Vergleich zum letzten Jahr ist es ein kleines bisschen runtergegangen, da war er noch bei 11,5. Assists 1,5 ist jetzt nicht so sein Ding, muss es aber auch nicht sein. Steals 0,4 und Blocks 1,2. Da könnte man sich immer so noch so ein bisschen mehr nochmal mit erhoffen, und ich gehe auch davon aus, dass es noch wesentlich besser wird. In der Offensive ist er natürlich vor allem aus der Zone und nochmal so ab und zu aus der Mitteldistanz gefährlich. 61,4% ist auch mit Abstand seine beste Karrierequote, das ist also schon mal extrem gut. Was nicht so gut ist, ist dagegen seine Dreierquote, die ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Er nimmt jetzt auch nur 0,4 im Schnitt und das völlig zu Recht, denn er trifft sie eben nur zu 21,1%. Auch im letzten Jahr lag er übrigens nur bei 23%. Also da muss er auf jeden Fall nochmal dran arbeiten. Dreier und vielleicht nochmal ein bisschen Blocks. Und dann hast du hier einen extrem, extrem vielseitigen, guten Center in der NBA. Auch an seinen Freiwürfen könnte er noch mal ein bisschen arbeiten, aber die sehen für einen Big Man auf jeden Fall schon sehr, sehr gut aus. Fast 77% bei 2,6 Versuchen. Da hatte er noch nie so ein großes Problem. In seiner ersten Saison lag er da schon bei knapp unter 75%. Dann kommen wir jetzt zu einem Spieler, der mich extrem, extrem positiv überrascht in dieser Saison. Und das ist Michael oder Mikal Bridges. Der spielt eine extrem gute, gute und vor allem effiziente Saison. 13,3 Punkte, 53% aus dem Feld und 41,5% von draußen, dazu noch 83% von der Linie. Zu seinen 13 Punkten legt er auch noch knapp 5 Rebounds und über 2 Assists nochmal mit auf und 0,9 Steals sowie 0,9 Blocks. Der Typ ist einfach ein 3-and-D-Player, wie er im Buche steht. Er nimmt 4,3 seiner 9,3 Würfe von draußen, das ist jetzt nicht so mega viel, aber es sind eben fast 50%. Und defensiv bringt er dir einfach sowohl Steals als auch Blocks und der geht dir als Gegenspieler einfach nur hart auf den Zünder. Du willst nicht gegen Mikal Bridges spielen und auch der Mann ist jetzt eben erst 24 Jahre alt und hat auf jeden Fall noch mehr Potenzial nach oben, hat noch mehr Upside. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der eben einer von diesen Spielern wird, der so dauerhaft ein richtig, richtig guter und beliebter Rollenspieler in der NBA werden könnte. Für mich ist das sogar jetzt schon. Also in diesen 32 Minuten zeigt er einfach alles. Wie gesagt, 4,3 seiner 9,3 Würfe kommen eben von draußen, die trifft er sehr, sehr gut. Und das, was er in der Zone macht oder auch generell aus der Mitteldistanz, das trifft er eben auch. Deswegen 53% Feldwurfquote, extrem stark und auch da, sky is the limit, es geht immer weiter nach oben und mir gefällt er einfach so, so, so gut. Ich gucke ihm unglaublich gerne zu und Ja, das ist einfach für mich auch so ein bisschen einfach überraschend, dass der jetzt so eine extrem gute Rolle jetzt gerade mitspielen kann in dieser Saison. Ich finde es überragend. Ansonsten haben sie sich natürlich noch vor der Saison einen weiteren Veteran nochmal geholt, und zwar neben Chris Paul, und das ist Jay Crowder. Der spielt auch jetzt einfach schon wieder eine extrem gute Saison. Klar, seine Feldwurfquote mit 40,2% ist jetzt nicht so wirklich doll, aber er spielt eben seine Rolle. 3 and D. Er nimmt 8,2 Würfe aus dem Feld, übrigens genauso viele wie letzte Saison, und dabei 6,2 Würfe von draußen. Sein einziges Problem ist dieses Jahr noch so ein bisschen die Quote. Er liegt jetzt insgesamt bei 40% aus dem Feld. Das ist natürlich nicht so wirklich doll. 38% von der Dreierquote ist eigentlich in Ordnung. Letztes Jahr lag er da eben aber in Miami noch bei 44,5%. Also er wirklich absolut ein Knockdown-Shooter. Wenn er sich dahin wieder hin entwickelt, wäre es natürlich für die Suns absolut der Hammer. Auch so ist er jetzt aber trotzdem einfach schon ein absoluter Plusspieler. Er bringt dir 10 Punkte, er bringt dir 5 Rebounds, 2 Assists, 0,8 Steals, 0,4 Blocks und auch hier, wie gesagt, einfach 3&D. Er verteidigt hinten seinen Mann extrem gut und offensiv soll er dir einfach nur den Dreier reinschmeißen. Das macht er jetzt zumindest leicht ligaüberdurchschnittlich. Hat er im letzten Jahr noch besser gemacht, vor allem eben nochmal mit in Miami, aber auch da, sobald es dann eben nochmal in die Playoffs geht, ist das einfach ein extrem, extrem guter Mann. Dann gibt es noch Cameron Johnson, der auch nochmal 9,8 Punkte nochmal mit scored, 44% aus dem Feld, 38,7% von draußen, Dario Saric 9,7 Punkte und auch er knapp 46% aus dem Feld, 35% von draußen. Cameron Payne, der in dieser Saison auf einmal jetzt gar zeigt, dass er ein solider NBA-Spieler ist, was ich mir tatsächlich nicht erhoffen lassen hätte vor ein paar Jahren noch. 6,8 Punkte, dazu dann eben noch 2,3 Rebounds, 3,6 Assists, das ist absolut gut. Dazu noch 46,8% aus dem Feld, 39% von draußen. Abdel Nader, guter Shooter von draußen. Frank Kaminski, Stretch 5. Torrey Craig, habe ich auch vorhin schon gesagt, sehr, sehr gute Addition. Auch nochmal so ein Spieler, der defensiv extrem gut ist und der offensiv nochmal so ein bisschen Athletik nochmal mit reinbringt, ein bisschen Shooting nochmal mit reinbringt. Und das sieht man jetzt gerade eben auch schon. 6 Punkte jetzt gerade im Schnitt. Klingt jetzt erstmal nicht so viel. 52,8% aus dem Feld und 40% von draußen sprechen allerdings schon eine sehr, sehr deutliche Sprache. Zudem auch nochmal 4 Rebounds, also auch hier einfach gut. Langston Galloway, einfach nochmal ein Stretch-Spieler und vor allem dann nochmal Javon Carter, auch den würde ich gerne nochmal mit erwähnen. Holt jetzt zwar nur 2,7 Punkte im Schnitt in seinen knapp 10 Minuten, aber was der defensiv veranstaltet, ist einfach extrem gut. Er ist einfach so ein richtiger Kettenhund, er bleibt einfach an dir dran und er gibt dir einfach keine leichten Würfe. Was mir jetzt einfach vor allem mit aufgefallen ist, ist, dass von den 11 Spielern, die mindestens 30 Spiele in dieser Saison gemacht haben für die Phoenix Suns, erzielen nur zwei Spieler unter 6,6 Punkte im Schnitt. Das sind Langston Galloway, der in 11 Minuten 4,8 Punkte auflegt und dann eben Javon Carter, der in knapp 10 Minuten 2,7 Punkte mit auflegt. Und das zeigt einfach, diese Phoenix Suns spielen einfach guten Teambasketball, der Ball läuft sehr, sehr gut. Das liegt natürlich vor allem an Chris Paul, es liegt aber auch nochmal mit an Devin Booker. Und das ist dann eben schon so, sage ich mal, ein Zeichen einfach nur von einem sehr, sehr guten Team. Und Miami hat halt im letzten Jahr auch schon gezeigt, dass man damit durchaus Erfolg haben kann. Denn auch die hatten, ich sag mal, zumindest so ein ähnliches Roster. Klar, beide hatten jetzt gerade Jay Crowder, das auf jeden Fall gerade schon mal. Aber auch Miami hat halt so viele junge Spieler. Gerade jetzt so ein Tyler Hero, jetzt gerade zum Beispiel nochmal so einen jungen Big Man in Bam Adebayo, der jetzt nicht so wirklich gut seinen Dreier jetzt gerade nochmal betrifft. Also man kann durchaus Parallelen jetzt gerade nochmal mitziehen. Die Frage ist, können die Phoenix Suns wirklich mit ins Titelrennen mit eingreifen? Beziehungsweise wie weit können die Phoenix Suns wirklich kommen im Playoff-Rennen? Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich weiß es nicht so richtig und das hat vor allem einen Grund. Die Spieler sind alle noch sehr, sehr jung. Also klar, du hast natürlich Chris Paul mit 35 und Jay Crowder mit 30. Das sind Spieler, die haben sehr, sehr viel zumindest schon mal gesehen. Klar, Chris Paul war immer noch nicht in den NBA Finals, in Ordnung, Jay Crowder eben letztes Jahr schon. Aber ansonsten hast du jetzt sehr, sehr viele Spieler, die damit noch nicht so wirklich viel zu tun hatten. Du hast natürlich jetzt gerade einen Devin Booker, 24 Jahre alt, der jetzt auch schon lange ein sehr, sehr guter Scorer ist, sein Playmaking noch mal hochgepackt hat, aber eben in den Playoffs noch nicht drin war. Also einfach noch überhaupt nicht. Der hat noch keine Playoff-Erfahrung gesammelt. Dasselbe natürlich gilt auch für DeAndre Ayton. Wie gesagt, 22 Jahre alt, erst seine dritte Saison, also auch für ihn natürlich noch nichts. Auch Mikal Bridges hat in den Playoffs noch nicht wirklich irgendwas zeigen können. Also da fehlt einfach noch so ein bisschen Erfahrung, hat man einfach so das Gefühl. Also auch er war eben einfach noch nicht mit drin in den Playoffs. Und dann fragt man sich, okay, wenn es jetzt gerade hart auf hart kommt, wenn es jetzt gerade eine sehr, sehr enge Serie ist, wer von diesen Spielern produziert denn noch? Ich traue es auf jeden Fall einem Devin Booker zu, Chris Paul und Jay Crowder sowieso. Aber dann kommt es eben noch auf die weiteren Rollenspieler, sage ich nochmal mit an. DeAndre Ayton, Mikal Bridges, Cameron Johnson, Dario Saric, Torrey Craig, denke ich, könnte das auch nochmal machen, der ist es eben auch schon immerhin 30, Cameron Payne, Frank Kaminsky, das sind alles so Spieler, was können die dir bringen in einer Playoff-Serie? Am besten nochmal in so einer knappen Serie. Das Spiel wird sowieso schon langsamer. Das heißt natürlich, der Vorteil für die Suns ist okay, die spielen jetzt gerade ihren Spielstil sowieso jetzt gerade schon so langsam jetzt gerade mit durch, wie sie es eben jetzt gerade mit tun. Das wird in den Playoffs ebenso aussehen. Wahrscheinlich versuchen sie das Spiel sogar noch langsamer nochmal mitzumachen. Aber wenn dann auf einmal dann die Gegner nochmal mit ankommen, meinetwegen die Clippers mit Kawhi Leonard und nochmal mit Paul George und nochmal mit Serge Ibaka, dann wird es schon extrem schwer, die am Scoring zu hindern und dann selber offensiv zu scoren. Und wenn sich dann der Gegner auf dich mit einstellt, dann weiß ich nicht, ob es für die Phoenix Suns so weit nochmal mitgehen kann. Versteht mich jetzt gerade nicht falsch. Ich will jetzt gerade nicht sagen, dass die Phoenix Suns niemals mit diesem Roster Erfolg haben können. Auf keinen Fall. Denn auch Miami hat es eben letztes Jahr nicht so richtig vielen zugetraut. Also viele haben gesagt, ja, Miami, mal gucken. Höchstwahrscheinlich dann aus gegen die Milwaukee Bucks. Klar, dann hatten sie so ein kleines bisschen nochmal mit Glück, dass Giannis sich nochmal verletzt hat. Aber auch so, auch als er fit war, hat er eben nicht so wirklich nochmal mit abgeliefert. Und dann hat es Miami einfach mit ausgenutzt. So, sie haben die Gunst der Stunde ausgenutzt und sind einfach in die NBA Finals gekommen. Da muss man sagen, waren sie relativ chancenlos. Das ist eben so. Und trotzdem kann man jetzt gerade nochmal so ein paar Parallelen nochmal mitziehen. Das Ding ist, die Phoenix Suns haben halt keinen Jimmy Butler. Das muss man einfach genau so sagen, wie es jetzt gerade ist. Klar ist Chris Paul ein besserer Point Guard, als es Goran Dragic ist. Da müssen wir jetzt gerade nicht drüber diskutieren. Devin Booker ist wahrscheinlich auch ein besserer Scorer, als es Jimmy Butler ist, zumindest in einem normalen Regular-Season-Spiel. Wenn es aber in die Playoffs geht, dann kann eben so ein Jimmy Butler extrem nochmal mit aufdrehen, auf jeden Fall offensiv. Und defensiv ist er einfach locked. Er verteidigt dich einfach extrem, extrem gut, gerade wenn es darauf ankommt, dann wird es extrem schwer gegen Jimmy Butler zu scoren. Ich habe es letzte Folge schon erzählt, Devin Booker hat den zweitschlechtesten Wert des gesamten Teams, was das Defensiv-Rating nochmal mit angeht. Und wenn die Gegner es schaffen, ihn defensiv dauerhaft zu beschäftigen und ihn dann offensiv gut zu verteidigen, dann wird es einfach extrem schwer für die Phoenix Suns. Denn dann muss Chris Paul noch mehr machen und auch die anderen Rollenspieler. Und ob das dann Mikal Bridges und DeAndre Ayton und auch dann noch von der Bank Cameron Johnson, Dario Saric und Cameron Payne, ob die das dann alles schaffen, ich würde es persönlich nochmal mit bezweifeln. Die Suns spielen eine extrem, extrem gute Saison. Und ich will jetzt gerade auch nicht sagen, dass sie auf keinen Fall eine Chance haben in den Playoffs. Das definitiv nicht. Ich gehe sogar davon aus, dass sie die erste Runde überstehen. Ob das jetzt gerade ist gegen Dallas, gegen Portland oder gegen Memphis oder gegen wen auch immer sie da jetzt gerade spielen sollten. Die Phoenix Suns sind ein so gutes Team, sind defensiv so stark, dass sie diese erste Runde gewinnen. Aber dann in der zweiten Runde warten wahrscheinlich die Clippers oder die Nuggets oder sowas und dann wird es eben extrem schwer, denn die Phoenix Suns haben eben keinen so richtigen Top-Notch-Superstar. Das haben die Utah Jazz auch nicht, aber die Utah Jazz haben, finde ich, was so die Rollenspielerqualität angeht, nochmal so ein kleines Stückchen nochmal die Nase vorn. Du hast mit Donovan Mitchell und Devin Booker zwei ähnliche Spieler, Chris Paul und Mike Conley. Ja, natürlich ist Chris Paul der Bessere, auch darüber müssen wir jetzt gerade nicht diskutieren, aber Chris Paul ist gerade eben auch schon ein bisschen älter, Mike Conley spielt eine extrem gute Saison und dann hast du in Utah eben noch einen Rudy Gobert, einen der besten, wenn nicht sogar der beste Defensivcenter der gesamten Liga, zudem dann nochmal einen Joe Ingles, einen Royce O'Neal, einen Jordan Clarkson nochmal mit von der Bank und das sehe ich eben bei den Phoenix Suns am Ende nicht. Für mich fliegen die Phoenix Suns höchstwahrscheinlich in der zweiten Runde raus. Es gibt natürlich ein Szenario, wo sie diese zweite Runde gewinnen. Und dann geht es eben in die Conference Finals. Und ich will jetzt gerade nicht sagen, dass die Phoenix Suns auf keinen Fall die Conference Finals gewinnen können. Je nachdem, welcher Gegner da steht, welches Matchup sie haben, können sie das auf jeden Fall nochmal mitholen. Aber für mich ist so zweite Runde schon so das Ceiling dieses Teams. Selbst wenn sie sich irgendwie dann da durchmogeln, ich traue es ihnen irgendwie nicht zu, in die NBA Finals zu gehen. Weil ich einfach nicht glaube, dass die Rollenspieler, die eben jetzt gerade ihre Leistungen so abrufen, das auch konstant in den Playoffs tun können. Und da frage ich mich jetzt natürlich, wie seht ihr das? Seht ihr das auch so, dass ihr meint, ja, ey, Phoenix Suns, super Regular Season Team, aber in den Playoffs ist zweite Runde Schluss oder vielleicht sogar schon in der ersten Runde, wenn es ein ganz, ganz schlimmes Matchup wird? Oder sagt ihr, nee, Phoenix Suns also auf jeden Fall Minimum Conference Finals, wenn nicht sogar Finals und dann sogar die Chance auf die Championship? Das interessiert mich sehr. Schreibt mir das sehr, sehr gerne bei Instagram oder bei Twitter unter HeelSwish. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Bye!
HeelSwish. Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.